Reingehört. Der Podcast der Stadt Rheinbach. Heute mit Hendrike Kranke. Viel Spaß beim Reinhören.
Herzlich willkommen zu Reingehört, einer neuen Folge vom Podcast der Stadt Rheinbach. Heute geht es um das Ehrenamt Mai und mir sitzt ein Mensch gegenüber, der in Rheinbach bekannt ist als Fotograf, als Journalist, als Vereinsmensch und vor allem als engagierter Helfer. Herzlich willkommen, Alfred Eich.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich. Geboren bist du in Oberdries, heute lebst du in Ohndorf. Deine berufliche Laufbahn begann mit einer Ausbildung zum Drogisten in der damaligen Drogerie Navrath vor dem Drieser Tor in Rheinbach. 1984 hast du Foto Eich in Rheinbach eröffnet und warst dort über viele Jahre selbstständig tätig. Darüber hinaus hast du freiberuflich für Tageszeitungen gearbeitet und besonders prägend, und so habe ich dich auch kennengelernt, ist dein ehrenamtliches Engagement. Du engagierst dich seit vielen Jahren in zahlreichen Vereinen und Vorständen, unter anderem, jetzt spricht die Westfälin, Leute für unsere Heimatsprache.
Das bitte du. Das war schon mal sehr gut aus Westfälin.
Sag's.
Und das heißt in rein Deutsch, Glück für uns Heimatsprache.
Danke. Du bist im Brauchtumsverein tätig und in verschiedenen Karnevalsvereinen. Viele, vielleicht die meisten, kennen dich aber heute vor allem als Vorsitzenden von Rheinbach hilft. Du bist da nicht nur organisatorisch aktiv, sondern fährst auch in das Krisengebiet. Und begonnen hat all das Engagement vor allem und während nach der Flutkatastrophe. Palottikirche, Rheinbach, Ahrtal. Und du warst dabei, Unterstützung zu koordinieren und ja, Menschen in schwierigen Zeiten beizustehen. In deiner Freizeit hast du mir erzählt, wanderst du und liest gerne. Und dein Lieblingsort in Rheinbach ist ganz Rheinbach. Das war jetzt die offizielle Vorstellung und
ja, okay.
Wie immer ist es hier so, es gibt schnelle Antworten auf kurze Fragen. Alfred, Rheinbach bei Tag oder Rheinbach am Abend?
Bei Tag.
Dorfleben oder Großstadt?
Dorfleben.
Karneval oder Kirmes?
Karneval.
Kamera oder Smartphone?
Beides.
Schwarz-Weiß-Foto oder Farbfoto?
Farbfoto.
Lieber fotografieren oder selbst fotografiert werden?
Lieber fotografieren.
Schreiben oder lesen?
Schreiben.
Zeitung aus Papier oder online lesen?
Ich bin noch von der alten Sorte. Ich habe gerne was zum Blättern.
Und stopfst danach die Wanderschuhe aus?
Die Wanderschuhe aus, ganz klar.
Planung oder spontan?
Mehr spontan.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Wandertour oder Vereinsfest?
Beides in 50-50.
Vereinsabend oder ruhiger Abend zu Hause?
Zurzeit mehr ruhiger Abend zu Hause.
Hilfstransport in die Ukraine oder Einsatz bei einer Aktion hier in Rheinbach?
Hilfstransport in die Ukraine.
Mhm. Das ja, ist Verbindung von lokaler Verwurzelung mit ja, praktischer Hilfe vor Ort. Eigentlich spiegelt das
ja,
dich
also
so
für
wieder,
mich ist
ne?
Wichtig, selbstverständlich helfen wir vor Ort. Wie wir auch gesagt haben, Rheinbach Hilft ist ja kein Ukraine-Hilfeverein, sondern Rheinbach Hilft ist ein Hilfeverein.
Mhm.
Und so steht es auch bei uns in der Satzung drin. Also es hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt nur Ukraine machen.
Mhm. Du bist in Oberdries geboren und lebst in Ohndorf. Was hat dich an der Region geprägt so, auch in Bezug auf das Ehrenamt?
Der Bezug zu den Menschen. Wenn man 40 Jahre selbstständig war in Rheinbach, kennt man jeden und jedes. Da ist ihm nichts mehr unbekannt.
Mhm.
Und dann guckt man auch schon mal hinter die Kulissen. Und als das mit der Flut anfing, war und der Stefan Rätz mich anrief und sagte, wir machen jetzt was in der Fluthilfe, da war ich der Erste, der da war.
Mhm.
Ja, und dann hat das Ganze begonnen, eigentlich am zweiten Tag nach der Flut. Dann konnten wir die Palottikirche bekommen und dann haben wir gestartet. Und wir waren am Anfang waren wir 5, 6 Leute, nachher waren wir 30 Leute. Ja, und meine Aufgabe war es eigentlich, und so war mein Name, ich hatte einen Spitznamen innerhalb der Truppe, mhm. und der hieß der Dealer. Mhm. Ich war der Dealer aus dem einfachen Grunde, ich hatte einen Bus, einen roten Bus, mit dem bin ich dann über das Ahrtal gefahren, habe dort jeden Tag 1600 Essen ausgezahlt und so weiter. Mhm. Und auf der Rücktour habe ich immer Hilfsmittel mitgebracht, die zu viel hatten, die anderen Hilfsstationen, und habe die mit nach Rheinbach gebracht. Und habe die eingetauscht gegen andere Sachen, die wir hatten, sodass es da einen regen Austausch gab unter den Helfern. Und da ich das immer machte, Samstag, Sonntag, jeden Tag, hatte ich schon den Namen Dealer.
Mhm. Und du bist aber ja geprägt durchs Dorfleben letztlich, ja. und hast ja. dich ja auch, wie ich gerade auf Mundart hörte, für andere Vereine vorher schon, also wenn man jetzt mal weiter zurückguckt in deinem Leben, vorher mhm. schon engagiert. Was hattest du? Du sprichst noch Mundart, ne?
Aber selbstverständlich. Und in so einer klaren Sprache, dass die Menschen mich am Telefon sagen, sag bald nur zwei Worte irgendetwas, ich weiß, dass du das bist. Mhm. Weil immer diesen rheinischen Slang dann immer und immer wieder dann durchdringt.
Ja, und du hast auch berichtet, dass die Kinder eben noch Mundart sprechen sollen, damit nichts verloren geht.
Ja,
also, das ist der Verein, ne?
Genau, das ist der
Verein. Den Westfalen auch kennen.
Thema-Sprach mit Sitz in Olheim. Dort gibt es also ein eigenes Büro in dem Haus für uns Heimatsprach, mhm. wo das ja wissenschaftlich vom Land aus gefördert wird, als wissenschaftliche Studie. Mhm. Und ja, und das hat mir deshalb gefallen, weil ich die Sprache in reinster rheinischen Weise sprechen kann. Und auf der anderen Seite natürlich, wie du schon gerade eben gesagt hast, natürlich vieles so ist, dass die Kinder das schon nicht mehr sprechen und nicht die Begriffe aus dem Rheinischen nicht mehr erkennen. Und dann kommt Karneval und dann singen die Karnevalslieder auf Plattdeutsch. Und wenn du sie fragst nachher, was habt ihr denn da gesungen? Was war das denn? Das können die nicht wiedergeben. Die wissen nicht, was das eine oder das andere war. Aber die Melodie war gut und der Gesang klang gut und das war für die Kinder wichtig. Aber mit der Sprache hat das nichts zu tun.
Ja, und das hast du aber in deiner Jugend schon dich da engagiert oder auch erst später?
Nein, viel später erst. Das war also so in der Tat, da wir, ich bin also in Oberdries aufgewachsen, ich hatte eine super Kindheit. Wir hatten kein Smartphone, wir hatten kein Nix, wir sind also wirklich spielen gegangen draußen. Mhm. Und meine Mutter sagt immer, du kommst nach Hause, wenn Duster wird. Also insofern war das sehr, sehr offen, die ganze Situation. Und wenn man in so einem Dorf groß wird und dort wird zu 99% Plattdeutsch gesprochen, wächst du damit auch mhm. in der Familie. Jeder sprach von uns diese Sprache und jeder konnte sie. Und ganz im Gegenteil, wenn man dann mal was im Hochdeutschen hörte, dann muss man schon aufpassen, was das war, ob man das übersetzen konnte ins Rheinische. Mhm. Also genau umgekehrt für dem, was man also heute damit macht.
Wurde in Hochdeutsch mit dir geschimpft? Hast du da aufpassen müssen und wusstest, jetzt wird's ernst, oder?
Ja, das war, wenn, also ein Beispiel, wenn in der Familie etwas zu klären war und mein Vater dann die Stimme erhob, der war so der etwas stärkere Part bei der ganzen Geschichte, die Stimme erhob, dann war das in Plattdeutsch. Und,
ach so,
und das war dann in reinem Plattdeutsch und das hast du dann auch verstanden. Mhm. Und zwar in Klartext. Und selbst wenn man es nicht wollte, man war also schon damit stark befasst. Also das hat allerdings diese Interessen dafür, hat sie erst später entwickelt, weil mir das gar nicht klar war, dass das eine Gefahr ist, dass dieses rheinische Platt in Vergessenheit gerät und viele Leute, du bist ja selber aus Westfalen, du weißt, wie schwierig das ist, mit diesen Dingen umzugehen.
Ja, und ich habe es tatsächlich auch in den ersten Jahren nicht verstanden. Also ich lebe ja seit 2010 in Rheinbach.
Herzlich willkommen.
Ja, bin ja schon 2002 ins Rheinland gezogen und ich weiß, dass als wir hier in Rheinbach waren, ist das ja nochmal was anderes zu hören. Da sagte man mir, also bevor du einen Kurs bei der Volkshochschule buchst, stell dich mal samstags bei der Fleischerei Merzbach in die zweite Schlange. Und da stehe ich heute noch gerne und mittlerweile verstehe ich es auch.
Darin erkennst du auch, dass das nicht nur so eine oberflächliche Geschichte ist, wenn wir wissen, dass wir zwei wissenschaftliche Mitarbeiter in Olheim sitzen haben, die bezahlt werden vom Land, um die Sprache zu erforschen und zu dokumentieren. Und wer da Interesse hat, kann auf die Homepage von Glück für uns Heimatspruch gehen und dann den Podcast drauf, wo alte Leute, ältere Leute, ältere Menschen interviewt worden sind und die dann in Plattdeutsch dann teilweise diese Interviews führen.
Ja, ja, schön. Ja, und du bist ja von deiner Ausbildung, du hast ja die Ausbildung als Drogist gemacht und wie bist du dann zur Fotografie gekommen?
Ja, das ist relativ einfach erzählt. Ich war 14 Jahre alt, bin in die Ausbildung gekommen, damit man weiß, von der Statur her, der mich heute kennt, hätte mich damals nicht gekannt, weil ich hatte Kleidergröße 34, damit man sich nur mal so vorstellen kann. Ich konnte gerade über die Theke gucken sozusagen und als ich aufhörte mit der Ausbildung war ich Größe 48. Also das hat sich dann entwickelt. So, ich war ausgebildeter Drogist, habe 4 Jahre Ausbildung gemacht in den Berufsfachklassen in Bonn und in der Drogerie Nafrat im praktischen Bereich. Ja, und dann war ein Mitarbeiter, der auch in Ausbildung war, ist dann auch da ausgeschieden, ein Jahr vorher, bevor ich ausgeschieden bin. Und der ist dann nach Bonn gegangen, zu der Firma Fotobrell am Markt. Und dann ist er zu mir gekommen und sagte, hör mal, wir suchen Leute. Hättest du Lust, bei uns mit einzusteigen? Und dann bin ich dann einfach mal so 3-4 Tage hingegangen. Und wir hatten ja selber in der Drogerie auch eine kleine Mini-Fotoabteilung, die überhaupt keine Bedeutung hatte. Und da Foto ja zur Ausbildung des Drogisten gehörten, denn wir haben selber ein Schwarz-Weiß-Labor in der Schule gehabt, wir haben selber entwickelt, wir haben selber fotografiert und so weiter. Die ganze Ausbildung hatte ich alles. Mhm. Ja, und dann bin ich nach Bonn gekommen. Und erst zu dem Zeitpunkt habe ich dann überhaupt Foto gelernt, weil das war ganz anders. Das war natürlich auf einem hohen Niveau, das Ganze. Und hatte große Glück, das mitzumachen. Und darin ist dann die Liebe zur Fotografie dann noch mehr gestiegen und dann hat man sich die ersten großen Kameras angeschafft, größeren Kameras, außer diese Knipskisten, die man früher hatte.
Ja.
Und ich war schon mit 17 Jahren, war ich schon sehr geschäftstüchtig, das kann ich heute erzählen. Das Finanzamt wird mir das nicht mehr nachsehen. Da habe ich schon angefangen mit Karnevalsfotografie. Da bin ich auf die Dörfer gegangen. Ich bin in Oberdres war ich gegangen. Es gab keine Karnevalsveranstaltung, wo ich nicht war. Mhm. Dann habe ich die ganzen Bilder gemacht und meine Mutter hat dann diese Bilder in Oberdres verkauft an die Leute. Das war ein Riesengeschäft, war ein wirklich gutes Geschäft. Mit 17, 18 Jahren war ich eigentlich schon mehr oder weniger selbstständig und habe mit die Fotografie also nicht nur als Hobby gehabt, sondern ich habe damit also schon Geld verdient. Und so ist das dann nachher entstanden. Und dann kam natürlich die Situation, dass die Weiterentwicklung war. Bei der Bundeswehr war ich Bataillonsfotograf. Das ging immer mit Fotograf weiter. Mhm. Ich war im Ruhrgebiet. Ich war mit 22 Geschäftsführer von 3 Filialen der Firma Profoto. Und die saßen in Essen in der Kettwischer Straße, hatten hier ein riesen Fotogeschäft und die hatten 18 Filialen. Und 3 von denen war ich gleichzeitig Geschäftsführer. Dass ich so viel Geld verdient habe, dass meine Mutter mich eines Tages anrief, sie hätte meine Kontozüge gehoben. Da wäre was schief gelaufen. Sehr wahrscheinlich, da wäre plötzlich so eine hohe Summe draufgegangen, die das 3-fache bis 4-fache von dem war, was mein Vater damals verdiente in einem Monat. Aber du hattest natürlich auch 80-Stunden-Woche, ne?
Das war auch was. Das war ja letztlich dann auch, also wir haben uns ja kennengelernt bei der Arbeit von der Zeitung und als ich noch beim Generalanzeiger war und in die Karnevalshallen und Vereine geschickt wurde, da hast du ja auch fotografiert und geschrieben und hast letztlich das dann gut nutzen können, ne? In der Zeit der Tageszeitung.
Nun war es ja natürlich so, durch diese frühzeitige Fotografie bin ich ja auch in viele Dörfer gegangen. Ich bin in Oberdres gewesen, ich bin beispielsweise in der Grafschaft gewesen, hier Gelsdorf und so, weil ich da mal meine erste Freundin hatte und von da aus ging also dann das Geschäft so ein bisschen weiter. Die Situation war natürlich nachher so, dass man Beziehungen hatte, immer mehr. Und diese Karnevalsfotografie oder das Schreiben kam, fiel mir natürlich wesentlich leichter, wenn ich wusste, worum es ging. Mhm. Der Nachteil war natürlich, du warst immer unterwegs und du kannst alle Witze, weil du warst durch alle Säle und das waren immer die gleichen. Mhm. Das war also total lustig, das Ganze. Mhm. Und wenn du für die Zeitung geschrieben hast, war es natürlich auch so, dass die erste Zeitung, für die ich gearbeitet habe, war Blick Aktuell, dieses Anzeigenblättchen. Und dann hat damals die Maxi Sievert, das war die Redakteurin dort, hat mich dann erkoren zum Spezialgebiet Karneval. Und dann habe ich dann fast nur noch Karneval gemacht in der Karnevalszeit. Mhm. Und kannte natürlich dann alle Leute.
Das ist ein Riesennetzwerk. Ne?
Ja, und man ging in den Saal rein und man musste nicht mehr sich vorstellen. Und auf der anderen Seite kamen die auf einen zu und haben einem schon die Papiere und die ganzen Unterlagen in die Hand gedrückt. Das war mir total lustig, weil eigentlich haben die Texte schon geschrieben. Mhm, und du brauchst eigentlich nur abzuschreiben oder so. Das war schon lustig, ja.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch das Netzwerk, was dir für deine Arbeit jetzt bei Rheinbach hilft, sehr behilflich war, ne? Also du kennst die Leute und ja, Heimat ist für dich ja ein großer, ist ja für dich, hat ja eine große Bedeutung, ne? Wenn ich das jetzt so höre, alles.
Ja, Enrique, das ist ja auch so. Wenn du 40 Jahre selbstständig warst in Rheinbach, dann hast du viele Leute kommen und gehen sehen. Mhm. Du hast viele Veränderungen mitbekommen. Ich alleine bin mit meinem Geschäft 3-mal umgezogen, innerhalb von Rheinbach. Mhm. Ja, zuerst von dem Vogtstor habe ich begonnen mit einem kleinen Laden, der dann am ersten Tag explodiert ist. Die Leute haben Schlange gestanden und wir haben dann im Weihnachtsgeschäft beispielsweise Audienzen vergeben. Mhm. Ja, die haben gewartet, dass sie mit mir sprechen konnten und da liefen Umsätze, die waren unglaublich.
Was wollten die denn mit dir sprechen?
Die wollen kaufen.
Ach so, kaufen, ja.
Kaufen. Ja,
ich dachte jetzt
beraten, mehr beraten, ne, beraten. Also nicht den päpstlichen.
Ich wollte gerade sagen, ich versuchte gerade.
Dann sind wir umgezogen auf die Hauptstraße. Dann sind wir umgezogen in die Weiherstraße, dann sind wir wieder umgezogen vom Dresertor ab. Mhm. Und es hat immer in diesem Geschäftsleben immer ein Auf und Ab gegeben, in meinem Geschäftsleben. Ja, ich sag den Leuten immer, ich habe den Himmel gesehen, ich habe auch die Hölle gesehen. Mhm. Beides kenne ich und das hat mich auch ein bisschen bestärkt, dann auch weiterzumachen. Dann ist auch dieses Netzwerk entstanden. Du hast Netzwerk zu den anderen Menschen, du hast Netzwerk zu den Kunden. Das ist ja etwas, was entstanden ist. Mhm. Und nachher die Geschichte mit Rheinbach hilft, das ist eine Geschichte, die ist ganz autark danach entstanden, hatte mit der ersten Geschichte mit der Palotti-Hilfe da nichts zu tun, weil wir hatten die Palotti-Hilfe abgewickelt. Mhm. Ja, und dann kam Putin. Mhm. Und als Putin kam, da war mir vollkommen klar, da muss jetzt was passieren. Und die ersten Kontakte waren zur Freien Evangelischen Kirche, als ich Essen dahin gefahren habe. Ich habe Essen dahin gefahren, das waren Leute, die in der Flut geholfen haben. Die haben in der Freien Evangelischen Kirche geschlafen, haben dort gewohnt sozusagen während ihrer Hilfeaktion. Und ich habe die mit Essen versorgt. Mhm. Und da war dieser Schlüssel, die absolute Schlüsselerlebnis der ganzen Geschichte, es geht die Tür auf, ich gehe raus, ich will raus, ich bin fertig, kommt einer rein, das ist heute mein zweiter Vorsitzender, Andreas Klassen, und ich frage ihn nur, wo kommst du her? Und er sagt zu mir, aus der Ukraine. Oh, ich dachte, er kommt aus der Ukraine. Wie kommt er dahin? Was hat er mal? Und dann haben wir uns unterhalten. In drei Minuten war klar, das machen wir. Mhm. So, und dann der Sprach.
War dir da schon klar, dass das so ein Ausmaß annimmt? Ihr macht
Nein.
ja wirklich, also
Nein.
vom Feuerwehrauto
Nein.
aus, also hier von der Stadt ausgedientes Feuerwehrauto bis von medizinischem Gerät
Nein.
aus Praxen.
Absolut
hier.
Nicht. Ja. Nein. Mhm. Nein, weit weg. Wir haben uns das so vorgestellt, wie es jetzt auch uns vorgemacht worden ist von der Freien Evangelischen Kirche. Die ersten zwei Touren sind von denen organisiert worden und dann sind sie selber ausgestiegen. Aus dieser Hilfe. Die haben andere Projekte gemacht. Mhm. Und wir haben gesagt, wir machen weiter. Und dann kam das auch, dass die Hilfe auf uns zukam und dass wir Geld bekamen. Und dann ging es um Spendenquittungen. Und das war alles kompliziert. Und dann und das ist auch so eine etwas nette Geschichte nebenbei. Da gibt es den Notar Mario Leitzen hier in Rheinbach, ein guter Bekannter von uns, von mir. Und der kam zu, ich habe ihn dann mal gefragt, hör mal, wir müssen irgendwie, wir machen mit und so weiter, diese ganzen Rechtsfragen. Und dann hat er gesagt, du musst einen Verein gründen. Und dann hat er gesagt, nee, Verein will ich nicht. Und hin und her, den ganzen Kram. Nein, will ich nicht. Und dann ging das aber nicht. Das Geld wurde immer mehr, was uns zur Verfügung gestellt worden ist, denn die Fahrten sind gelaufen. Und dann hat der eins da gesagt, so, jetzt machst du das. So, und dann haben wir am 12. Dezember 2022 mit 17 Leuten Rheinbach Hilft gegründet. Um die Frage zu beantworten, nein, wir wussten nicht, was da draus entsteht. Wir sind damals angefangen mit Transitbussen zu fahren, die wir vollgeladen haben, ein, zwei Stück, und dann immer dann Richtung Lviv oder Richtung Kiew oder Richtung Lusk, das ist eine kleine Stadt am Rande der Richtung Polen. Nein, wussten wir nicht. Das Ding ist, um das auf den heutigen Stand zu bringen, unter unserem Hintern explodiert, ohne dass wir überhaupt wussten, auf welcher Detonationsgröße wir überhaupt sitzen.
Kann man sagen, wie oft ihr im Jahr fahrt? Ist das, das ist ja schon geplant. Also
ja.
Wie plant ihr im Vorfeld? Wie oft fahrt ihr?
Also, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Ich selber war jetzt 12 Mal in der Ukraine.
Mhm.
Bin
immer an der gleichen Ecke?
Also in der gleichen, ja, man muss das sich so vorstellen, man ist nicht allein auf dieser Welt, es sind auch andere Organisationen, mit denen wir auch kooperieren. Wir haben eine eigene Hilfsorganisation, was die wenigsten wissen ist, Rheinbach Hilft gibt es zweimal. Es gibt einmal Rheinbach Hilft hier, was wir kennen, Plottikirche, Sammelstelle, Hilfezentrum, und dann gibt es Rheinbach Hilft noch in Charkiw. 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Und unser Gebiet geht von der russischen Grenze an bis circa 50 Kilometer Richtung Westen. Das heißt, also wir haben rund einen Radius von 100 Kilometer, den wir betreuen. Da sind wir nicht alleine, können wir auch gar nicht. Aber in der Zwischenzeit haben wir 3 Lager mit über ein paar tausend Quadratmeter Fläche, die wir da lagern können. Und wir haben 25, 30 Ehrenamtliche, die alle auch mit Rheinbach-Hilf-Kappe rumlaufen und zeigen, dass sie Rheinbach-Hilf sind. Und das ist also dann die Mannschaft, die drüben arbeitet und permanent arbeitet und jeden Tag arbeitet und die Dinge dann halt zu den Menschen bringt. Also jetzt in die Krankenhäuser. Man muss wissen, um das mal so ein bisschen abzureißen, wir haben 3 Krankenhäuser, die betreut werden müssen. Ja, teilweise ist jetzt gerade eins halb weggerissen worden, da kriegen die jetzt Pflegebetten von uns. Das Ganze ist natürlich dann auf Kinderheime. Wir haben zurzeit ein Projekt, was wir auch betreiben mit dem SJG in Rheinbach, dem St. Josef-Gymnasium. Dort ist dann der Michael Bornemann, der Leiter der Schule, mit uns in engem Austausch und Kontakt. Wir haben jetzt ein Gebäude übernommen, das wird von unseren Leuten saniert und renoviert und erneuert, und dort werden 4 Schulklassen reinkommen. Und Betreuungsräume und so weiter von Waisenkindern, aber auch von Kindern, die betreut werden müssen und so weiter. Und das haben wir alles. Und
inwiefern hängt das SJG damit drin?
Praktisch? Das SJG hat uns gekommen, dass, auch das ist eine schöne Geschichte, dass die SJG uns anrief und sagt, wir machen ein Schulfest und ich würde mich freuen, wenn Sie kommen würden, wir würden das Geld gerne Ihnen spenden. So ist das gekommen. Dann bin ich dahin, habe eine Rede gehalten, bin gegangen und nachher haben wir mehrere 1.000 Euro bekommen. Und dann kam dieser Kontakt zu dem SJG. Und dann hatte der Spitz bekommen, der Bornemann ist ja ein ganz fitter, mitbekommen mit der Schule, und jetzt sind wir da im Gespräch und das läuft also. Die wollen also sich dann engagieren dort, dass sie vielleicht unter Umständen in Zukunft eine Art Kooperation zwischen diesen beiden Schulen entsteht. Das ist jetzt der Sinn und der Zweck der ganzen Geschichte. Vielleicht ganz kurz nur noch, dass man das nicht missversteht. Wir wissen, wenn wir fahren, ist das immer eine feste Truppe, die eingespielt ist. Denn eins muss ganz klar sein, wir fahren nicht in den Phantasialand. Wir sind im Kriegsgebiet und wir sind schon oft in sehr engen Dingen gelandet, wo es um Leben und Tod ging. Und das muss jeder wissen, wer da mitfährt. Und diese Fahrten werden ganz minutiös geplant. Und wir sind dann auch mit den Militärs in Verbindung. Also wir sind da schon im gewissen Schutzraum. Aber falscher Ort, falscher Zeitpunkt, das war es dann auch. Ja? Wir haben Drohnen gesehen und so weiter. Wir haben einen Wald gesehen, wo die Russen 500 Leichen verscharrt haben und so weiter. Also das ist schon eine grausame Angelegenheit. Aber was uns antreibt, was mich antreibt, ist, wenn du dann kommst und bist im Kinderheim und dann hast du dann plötzlich 10 Kinder auf dem Schoß. Alle. Du verstehst kein Wort. Die erzählen dir alles. Und das ist so super und das ist ein tolles Gefühl. Und du kommst zu alten Menschen, die in Dreck und Speck liegen, wie man es so schön sagt, und wir bringen denen Windeln und Pflegematerial. Und
die
so.
Öfen auch, ne?
Die Öfen. Wir hatten gerade jetzt, schön, dass du es ansprichst, ist natürlich auch projektbezogen teilweise. Wir haben Projekte, wo man sagt, da müssen wir jetzt helfen und da müssen wir helfen. Und da sind wir natürlich auf finanzielle Hilfe angewiesen. Und nur mit diesen Leuten, die uns das Geld geben, können wir die ganze Transporte durchführen.
Das wird wahrscheinlich weniger, wie das so immer ist, dass die andere Themen sich vorlagern und siehst du das auch so? Dass
Nein, das, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Bei uns ist genau das Gegenteil. Es ist immer mehr geworden. Ich will das nur mal an einem Beispiel setzen. Wir haben angefangen mit Transporten mit dem Transporter von Ford, also Ford Transit Transport. Das waren die kleinen Busse. In der Zwischenzeit reden wir nicht mehr über kleine Busse. Wir reden über 40 Tonner Auflieger, LKWs. Wir kriegen so schnell Sachen mittlerweile. Bei Sammlungen an der Balotti-Kirche entsteht immer ein Chaos. Wenn wir gar nicht so viele Plätze haben, wo die für PKWs abgestellt werden können. Das ist unglaublich. Die Leute kommen von weit her und bringen uns dann Materialien, medizinische Produkte, Lebensmittel, Bettzeug, Liegematten, alles, was bei uns auf der Homepage zu finden ist, die ganzen Dinge schleppen die uns an. Und das wird immer mehr. Dann haben wir die Aktion mit den Öfen, die du gerade angesprochen hast. Da plötzlich war Wintereinbruch. Die hatten keine Heizung. Und dann haben wir gesehen, diese kleinen Öfen, die wir kaufen konnten. Damit konnten die kochen, damit konnten die heizen. Das war also etwas, was multifunktional war.
Da braucht ihr aber finanzielle Mittel und setzt das dann um und kauft wie viele Öfen in so einem ganzen...
Wir kaufen die vor Ort, weil das billiger ist. Wir müssen sie noch nicht transportieren, die sind schon da.
Ja.
Wir kaufen die. Die kommen aus Polen. Das ist eine Verbindung, die da entstand. Und die sind dann dorthin gekommen. Und mit jedem Ofen konnten wir sagen, wir können 10, 15 Menschen Wärme bieten. Das war so eine Größenordnung. Und dann ist die Aktion angelaufen. Dann muss ich sagen, ich bin den Spendern unglaublich dankbar, wie viel Geld da reinkam, dass wir da kaufen konnten. Manche haben 10 Öfen gekauft auf einen Schlag oder so etwas. Also das war schon eine absolut tolle Sache. Zweite Aktion, die der absolute Knaller war, vor allen Dingen medientechnisch, Generalanzeiger, Bonner Rundschau, Anzeigenblätter, Westdeutscher Rundfunk, Radio und so weiter, die waren alle dann bei uns. Das war die Aktion, die wir zum zweiten Mal durchgeführt haben. Das war nach Karneval. Das war Kamelle für Charkiw. Da sind wir ersoffen in Süßigkeit. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, welche Mengen da. Die haben das waggonweise Zeug da angeliefert. Das war unglaublich. Und die sind dann jetzt gerade auch aktuell, wenn man jetzt in unsere WhatsApp-Gruppe guckt oder auf die Internetseite guckt, sind da die meisten jetzt schon mal verteilt worden. Also das war auch so eine Aktion, die dann natürlich auch medienwirksam ist, was uns natürlich auch hilft. Denn wir brauchen natürlich Öffentlichkeit, denn ohne Geld steht die Karre still. Und ich muss dazu sagen, ich bin also gesegnet, also wir sind gesegnet mit einem super, super Vorstand, der eng zusammenarbeitet, wo das auf kleinstem Wege, flache Hierarchien entschieden wird. Und das ist schon gut. Und da ist eine der Schlüsselpositionen sind unsere Kassiererin, die Astrid Wonnemann, selbst im Tierheim in Bonn tätig, die sich mit Spenden und so weiter im ganzen Krimskrams umkennt. Ich bin so kein Büromensch, also ganz weit weglassen von mir, das ist furchtbar. Von mir findest du nicht mehr wieder. Und natürlich ganz wichtig ist der Andreas Klassen zu nennen. Andreas ist mittlerweile meine rechte Hand, linke Hand, Koordinator, Organisator, Logistiker, der sorgt dafür, dass die LKWs kommen. Die LKW kommt also nicht aus Deutschland. Der LKW kommt aus Ukraine. Der kommt nach Deutschland, bringt hier im Westen, irgendwo Belgien, keine Ahnung, irgendwelche Waren hin. Und auf der Rücktour nimmt er dann unsere Sachen mit. Und das Fantastische ist, der fährt diese Waren bis zu unserem Lager, lässt den LKW den ganzen Tag da stehen
und die Laden vollpacken.
Alle vollpacken.
Mhm. Und wenn du jetzt berichtest, ich meine, genau wie du sagst, du siehst ja nicht nur oder vor allem auch sehr viel Not da und Bilder, wie kannst du dann hier zu Hause in Rheinbach abschalten?
Man muss ja eigentlich voraussetzen, diese Zeit doch drüben ist ja so, wir bleiben ja 8 bis 10 Tage teilweise. Wir sind ja nicht nur Spediteur, also wir sind nicht derjenige, der jetzt Ware annimmt und dahin schickt.
Mhm.
Wir fahren da selber hin. Wir wissen, wer die Ware bekommt. Wir wissen, wer dahinter steckt. Das sind alles unsere eigenen Leute. Wir können Korruption unterbinden, weil wir keine anderen Zwischenhändler haben. Wir haben keine, die sich an unseren Spenden die Hände warm halten können. Das haben wir alles nicht. Aber dieses ganze Elend, was dann siehst, das ist schon extrem belastend. Mal ein Beispiel, wir sind 500 Meter von einem kleinen Ort, wo ein Tanklager gesprengt worden ist von den Russen. Da ist die ganze Brühe, das Dorf runtergelaufen. Eine Familie rettet sich im Keller. Dieser Keller läuft voll Sprit, Ende. So, dann siehst du das Grab von diesen Leuten. Wir sind auf Friedhöfen gewesen mit 5000 Gräbern.
Mhm.
An jedem Grab eine ukrainische Fahne. Unglaublich.
Mhm.
Emotional pur. Und wenn du dann siehst Tote, wenn du dann siehst die Gräber, wo die gelegen haben und die ganzen Dinge in dem Wald, was ich eben sagte, die 500 Verschachten, das verkraftest du nicht, nein. Und ich muss dazu sagen, der Andreas ist einer meiner, was ist für mich derjenige, der den Halt auch gibt, aus seinem Glauben raus, also er ist sehr gläubig, aus seinem Glauben raus, und wenn der merkt, dass ich also irgendwie abkacke, dann sagt er immer, du setzt dich jetzt ins Auto, 10 Minuten hast du Zeit, tief durchatmen, du darfst jetzt nicht hier weg, weil du bist ein Teil eines Teams. Das hilft einem schon. Aber mir ist auch schon passiert, dass ich mir fremde Hilfe holen musste, ja. Das heißt, man kommt nach Hause und schläft nicht.
Denn es sind ja so zwei Welten, ne?
Ja, also es sind zwei Welten. Man darf dann nicht vergessen, wie ich bereits sagte, man ist nicht im Phantasialand.
Ja.
Das da ist Realität. Du hast mit Tod zu tun, du hast mit Militär zu tun, du hast mit Hilfe zu tun. Die Menschen, die dort sind, ich habe mir damals gedacht, man kennt alles. Und ich kenne arme Menschen. Man kennt vielleicht mal sehr arme Menschen. Von dem Zustand her, wo die leben, die Umstände, das Ganze drumherum. Ich habe gelernt, dass es darunter noch eine Stufe gibt. Die ist noch ein bisschen tiefer. Und wir arbeiten an dem untersten Ende der ganzen Geschichte. Wir haben mit der Politik nichts zu tun. Wir haben mit dem Krieg so in der Form nichts zu tun, weil wir keinen Einfluss nehmen. Aber wir können vielleicht den Menschen helfen, dass das weitergeht. Und aus der Nummer kommen wir ja auch nicht mehr raus. Ich sagte bereits eben, wir haben mit Kleintransporten angefangen. Wir rechnen jetzt nur eine 40 Tonner, die jedes Mal 4.500 Euro kosten, bis dass sie dann in Charkiw sind.
Mhm.
Denn man muss ja auch jemand haben, der das transportiert. Der darf keine Angst haben.
Mhm.
Die fährt ins Kriegsgebiet.
Mhm.
Unser Lager ist nun mal im Kriegsgebiet, das ist nur so. Ja, der das alles macht und kriegst du keinen deutschen Spediteur für.
Wann fahrt ihr das nächste Mal?
Also jetzt zuerst mal vor 14 Tagen ist der letzte 40 Tonner rausgegangen.
Mhm.
Jetzt geht der nächste 40 Tonner und die nächste Fahrt ist geplant in circa 4 Wochen.
Fährst du mit?
Ja, ich bin immer dabei.
Was machst du am Abend vorher, bevor ihr startet?
Schlafen. Ich schlafe auch danach.
Mhm.
Ja, also ist so, ich komme nach Hause. Du hast also immer nur 6 Stunden Schlaf. Das ist die Dings. Du schläfst von nach Mitternacht, vorher ist noch Besprechung abends. Man isst was zusammen, man isst mit der Truppe zusammen. Dann wird geschlafen, morgens 6 Uhr ist Abfahrt. Also ich gehe noch ein bisschen früher schlafen, aber ist Abfahrt 6 Uhr, weil wir Sperrstunde haben.
Mhm.
Das heißt, also wir können gar nicht raus. Dann geht es 6 Uhr geht's los. Abend vorher wird dann die Transportfahrzeuge werden gepackt.
Mhm.
Wir wissen ja, wo es hingeht.
Mhm.
Und so werden die gepackt, dass wir von hinten ausräumen können und immer sagen, sie fahren zum Krankenhaus. Ein Zweitransporter fährt mit, der nur Krankenhaus macht, der hat im Prinzip die ganzen Dinge bei.
Mhm.
Ja, und dann geht es um 6 Uhr los und dann ein bisschen abends wieder zurück. Und dann gibt es irgendwas zu essen. Wir finden immer was zu essen. Das ist kein Problem. Das ist alles schon gut organisiert. Und da bist du gewohnt, diesen Rhythmus zu haben.
Mhm.
18 Stunden Arbeit, 6 Stunden Schlaf, 18 Stunden Arbeit, 6 Stunden Schlaf. Das machst du eine gewisse Zeit. Und dann merkst du, wie das dann, wenn ich nach Hause komme, das ist dann meistens immer so gewesen, eben so gegen die Mittagszeit, da sind wir so 36, 37 Stunden unterwegs auf der Rücktour, wenn wir dann keine Pause machen. Da wird gewechselt. Also die Fahrer wechseln immer wieder, anderen schlafen hinten drin auf einer Luftmatratze in den Fahrzeugen. Und dann kommst du nach Hause und dann willst du nur eins. Ausziehen, kurz duschen, ab im Bett und dann schlafe ich dann, weiß ich was. 18 Stunden hintereinander weg und dann ist das so. Aber
ein Leben in zwei Welten.
Ja, Leben in zwei Welten, ja.
Und ich muss ein dazu, Ehrenamt in zwei Welten.
Ich muss auch dazu sagen, ich bin noch nicht mehr der Allerneueste auf diesem Planeten. Ich werde also im nächsten Monat 72 und man merkt also schon, dass man das nicht mehr so wegsteckt wie vor 4-5 Jahren.
Oder was.
Ja, das ist schon.
Alfred, ich danke dir, dass du hier warst und einen Einblick gegeben hast und freue mich, dass du zu Gast im Podcast warst.
Das war Reingehört, der Podcast der Stadt Rheinbach. Seien Sie gespannt auf die nächsten Folgen.